Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir machen Fortsetzung mit Abraham. Über den Glaubensbund mit Abraham, da wird kaum gesprochen. Immer häufiger hört man davon, dass man Teile des Gesetzes wiederhalten will. Ja? Den Sabbat halten, die Speisegebote halten, den Zehnten geben und so weiter. Aber von dem Glaubensbund mit Abraham, da hört man kaum was. Und noch viel weniger hört man davon, von dem alten und von dem neuen Menschen, von der alten Natur und der neuen Natur. Für wen gilt denn jetzt das Gesetz? Für den alten Menschen oder für den neuen Menschen? Für den Menschen nach dem Fleisch oder für den neuen Menschen, der in uns gezeugt ist, wenn wir wiedergeboren sind? Das sind ganz, ganz wichtige Dinge, die überhaupt nicht unterschieden werden. Gilt das Gesetz jetzt nur für den Alten oder gilt es auch für den neuen Menschen? Der neue Mensch ist ja in Christus geschaffen zum Bilde Gottes. Der ist ja gezeugt worden aus dem Wort. Gilt für den das Gesetz? Oder ist der nicht perfekt? Natürlich ist der perfekt. Ja? Der ist ja aus Wasser und Geist gezeugt. Ja? Aus Reinheit und aus Gottes Wesen und Art. Was soll das Gesetz da? Das Gesetz hat an dem gar nichts verloren. Ja? Das Gesetz hat gar keinen Anspruch an diesen wiedergeborenen Menschen. Das sind Dinge, die landläufig überhaupt nicht mehr behandelt werden. Da geht es um den Tempel in Jerusalem und was in Israel ist. Und dann geht es um die Speisegebote. So als ob sich die Christen wieder zurückbesinnen aufs jüdisch-zionistische. Also das ist, finde ich erstaunlich. Und um dem so ein bisschen gegenzuwirken, beschäftigen wir uns noch mal so ein bisschen mit dem Glaubensbund von dem Abraham. Und ich habe ein paar Sachen hier aufgeschrieben, damit ich die halbwegs strukturiert auch rüberbringen kann. Und ich gehe mal so Punkt für Punkt durch. Und ich hoffe, dass das ein bisschen zur Erhellung beiträgt, welches Evangelium wir in Jesus Christus haben. Der wahre und einzige Bund, der mit Gott geschlossen wurde, ist der Glaubensbund. Der war in Abraham geschlossen. Im Bund mit Gott sind allein die Glaubenden und nicht allein die Beschnittenen. Wie Paulus auch im Römerbrief sagt, Abraham ist ein Vater derer, die nicht allein beschnitten sind, sondern auch wandeln in den Fußstapfen des Glaubens. Und in Römer 2 sagt er, denn das ist nicht ein Jude, der auswendig ein Jude ist. Auch ist das nicht eine Beschneidung, die auswendig am Fleisch geschieht, sondern das ist ein Jude, der es inwendig verborgen ist. Und die Beschneidung des Herzens ist eine Beschneidung, die im Geist und nicht im Buchstaben geschieht. Wer also beschnitten ist und nicht glaubt, nämlich an Jesu Opfer auf Golgatha, und an seine Auferstehung, der ist gar kein Jude, sagt Paulus. Denn das ist nicht ein Jude, der auswendig ein Jude ist. Auch ist das nicht eine Beschneidung, die auswendig am Fleisch geschieht, sondern das ist ein Jude, der es inwendig verborgen ist und die Beschneidung des Herzens ist eine Beschneidung, die im Geist und nicht im Buchstaben und am Fleisch geschieht. Paulus geht so weit zu sagen, dass jemand, der sich als Jude bezeichnet und nicht an Jesus Christus glaubt, der ist gar kein Jude, ja? Sondern der ist ein Jude, denn das ist nicht ein Jude, der auswendig ein Jude ist, sondern einer, der im Herzen glaubt, das ist ein wahrer Jude. Das ist auch das Israel Gottes, von dem Paulus im Römerbrief schreibt. Das ist heftig, ja? Das ist eine heftige Aussage, die Paulus da macht. Der geht sogar noch weiter. Paulus sagt, wir sind die wahre Beschneidung. Wir, die wir an Christus glauben, wir sind die Beschneidung, nicht die Juden. Wir sind beschnitten, weil unser alter Mensch abgeschnitten ist. Das ist die Beschneidung, die im Geist geschieht. Unser alter Mensch ist mit Christus mitgestorben. Das ist die Beschneidung, die im Geist geschieht. Und hierfür war die Beschneidung, die Gott Abraham gegeben hat, ein Zeichen, mehr aber nicht. Die Beschneidung war nur ein Zeichen für den Glauben, den er hatte. Ja? Die Beschneidung an sich hatte keinen Wert. Der Glaube hatte den Wert. Der Glaube macht gerecht, nicht die Beschneidung. Nicht die Beschneidung führt ein ins Volk Gottes, sondern der Glaube, den Abraham hatte, als er noch nicht beschnitten war. Das sagt Paulus im Neuen Testament. Paulus schreibt in Philipper 3, denn wir sind die Beschneidung, die wir Gott im Geiste dienen und rühmen uns von Christo Jesu und verlassen uns nicht auf Fleisch. Das ist heftig, oder? Paulus zieht den Juden die Beschneidung weg und gibt sie den Glaubenden. Ob sie denn Juden sind oder nicht Juden, spielt gar keine Rolle. Hauptsache, sie glauben. Und die, die glauben, sind die wahrhaft Beschnittenen. Die sind am Fleisch beschnitten, denn das Fleisch ist abgetan, weil unser alter Mensch mit Christus gestorben ist und wir mit Christus auferstanden sind und in Neuheit des Wesens wandeln sollen. Das ist das Evangelium. Und das gilt es auseinanderzuhalten. Wir sind die wahre Beschneidung. Nächster Punkt, der Bund des Glaubens gilt unverändert weiter. Der Bund des Glaubens, den Abraham hatte, wird durch den Bund am Sinai nicht außer Kraft gesetzt. Der wird auch nicht abgelöst. Denn dieser Bund am Sinai kam erst 430 Jahre später. Fast ein halbes Jahrtausend später kam erst der Bund vom Sinai. Da muss man mal drüber nachdenken. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, der Glaubensbund mit Abraham, der war schon fast ein halbes Jahrtausend alt, bevor überhaupt der Bund am Sinai geschlossen wurde und Mose Israel das Gesetz gegeben hat. Da muss man mal drüber nachdenken. Das ist wichtig für uns, ja? Das Gesetz vom Sinai, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Das Gesetz vom Sinai ist eine Nebensache. Warum? Weil das Gesetz nur nebenein gekommen ist, damit die Sünde umso mächtiger würde. So steht in Römer 5, das Gesetz aber ist nebenein gekommen, auf dass die Sünde mächtiger würde. Warum? Weil man dann wissentlich sündigt, weil man weiß, was im Gesetz Gottes steht, was er am Sinai gegeben hat. Ja? Und trotzdem sich begehren lässt, neidisch ist, vielleicht stiehlt, vielleicht ungerecht ist mit seinem Nächsten, gottlos ist, nachlässig ist im Glauben, weil man es weiß, weil es im Gesetz steht. Ja? Das Gesetz ist nebenein gekommen, auf dass die Sünde mächtiger würde. Wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist doch die Gnade viel mächtiger geworden. Das Gesetz ist also lediglich nebeneingekommen. Wo denn nebenein? Was war denn da schon da? Der Glaubensbund mit Abraham. Der Glaubensbund mit Abraham war schon da und hat nicht aufgehört und ist auch durchs Gesetz, was erst 430 Jahre später gegeben wurde, nicht ungültig gemacht worden. Das ist wichtig. Ja? Paulus sagt in Römer 5, das Gesetz ist nebeneingekommen, auf dass die Sünde mächtiger würde. Der Bund des Glaubens mit Abraham besteht also fort und ist besser als der Bund vom Sinai. Abraham war im Bund mit Gott und Abraham war gerecht vor Gott, weil Abraham Gott glaubte. Er glaubte Gottes Versprechen, dass er von Sarah Nachkommen bekommen würde. Und er glaubte noch etwas ganz Bestimmtes, etwas sehr eng Umrissenes, etwas sehr eng Definiertes. Er glaubte nämlich an die Auferstehung Isaaks nach dessen Opferung. Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Ja, Abraham, als sie an den Berg Moria kommen, lässt er seine Knechte zurück und den Esel und geht mit dem Isaak und sagt zu den Knechten, bleibt ihr hier und wartet und wenn wir angebetet haben, kommen wir wieder. Opfergang ist Anbetung, hat mal jemand gesagt. Ja? Das heißt also, Abraham sagt, wir gehen zum Berg Moria, beten Gott an durch den Gehorsam, den er tat, dass er Gott seinen Sohn geben würde. Und er sagt, auf diesem Sohn Isaak liegt Verheißung, denn Gott hat mir versprochen, dass ich in Isaak Nachkommen bekomme. Und deswegen sagt er, wenn wir angebetet haben, kommen wir wieder zurück. Wer denn wir? Na, er und Isaak. Das heißt also, Abraham hat diesem Zusage Gottes fest vertraut und er hat gesagt, wenn auf diesem Isaak Verheißung liegt und Gott aber jetzt will, dass ich Isaak opfere, dann wird Gott ihn wieder auferwecken. Anders geht es ja nicht. Dann wird Isaak von den Toten auferstehen. Überlegt euch das, was das für ein Glaube war. Und um das auch nochmal zu sagen, weil mir das so wichtig ist, die Jünger haben an die Auferstehung erst mühsam und langsam geglaubt. Thomas hat gesagt, ich kann mir das nicht vorstellen, außer wenn ich meine Hände in seine Wundmale lege, sonst glaube ich nicht, dass Jesus auferstanden ist. Ja? Das haben die langsam erst verstanden, dass Jesus leiblich auferstanden ist. Nach der Auferstehung. Abraham hat das aber vorher geglaubt. Das muss man sich mal überlegen. Und deswegen ist Abraham ein Vater des Glaubens, ein Urgestein, ein Erzvater. Abraham hat die Auferstehung Isaaks geglaubt, bevor er auferstanden wäre. Denn ja, das ist unglaublich. Ja, unglaublich. Ja. Also, das ist der Glaubensbund. Deswegen ist Abraham gerecht vor Gott, weil er Gott vertraut hat, weil er Gott geglaubt hat, dass ihm in Isaak Nachkommen geschenkt werden und weil er geglaubt hat, dass Gott den Isaak von den Toten wieder auferwecken würde. Steht im Hebräerbrief. Und wir glauben, dass Gott den toten Jesus wieder auferweckt hat nach seiner Opferung auf Golgatha. Denn Gott hat von Abraham nicht verlangt, dass er seinen Sohn gibt. Gott hat aber seinen Sohn gegeben. Ja, Gott hat seinen Sohn für uns gegeben. Wie wird er uns mit ihm nicht alles schenken? Also das ist der Glaube, den Abraham hatte. Der glaubte etwas ganz Bestimmtes. Abraham glaubte an die Auferstehung. Und wir glauben als Christen auch an die Auferstehung. Deswegen sind wir Abrahams Kinder. Die Juden glauben aber nicht an die Auferstehung, nicht an die Auferstehung Jesu Christi. Die glauben nicht, dass Gott auf dem Berg Moria auf Golgatha geopfert hat. Und deswegen sind die Juden nicht Abrahams Kinder. Und deswegen sind sie nicht die Beschneidung. Sie werden erst zur wahren Beschneidung im Geist und in Wahrheit, wenn sie an der Auferstehung Jesu Christi glauben, an sein Opfer auf Golgatha und an seine Auferstehung. Das ist das, was das Neue Testament sagt. Das ist wichtig und das ist politisch immer weniger korrekt. Ja. Nächster Punkt. Paulus schreibt in Römer 4, deswegen muss die Gerechtigkeit durch den Glauben kommen, auf dass sie sei aus Gnaden geschenkt. Und somit die Verheißung festbleibe bei allen Nachkommen. Nicht allein dem, der unter dem Gesetz ist, also nicht nur für die Juden, sondern auch dem Nachkommen, die des Glaubens Abrahams sind, welcher ist unser aller Vater. Abraham ist unser Glaubensvater, weil wir an die Auferstehung glauben, so wie Abraham auch. Ja? Wenn die Juden nicht an die Auferstehung glauben, dann können sie so lange beschnitten sein, wie sie wollen. Sie sind nicht Abrahams Nachkomme. Sie sind nicht wie die Sterne am Himmel. Ja? Sie sind nicht Abrahams Kinder. Denn es geht nicht um eine biologisch-ethnische, leibliche Abstammung von Abraham, sondern um eine geistliche Abstammung. Denn wir sind die Beschneidung, die wir Gott im Geist dienen und uns nicht verlassen auf Fleisch und auf Buchstaben. Abrahams Kinder sind nicht die, die dem Fleische nach ethnisch-biologischen Nachkommen Abraham sind, sondern die so glauben wie Abraham. Abraham ist ein geistlicher Vater, und zwar der Unbeschnittene der Nichtjuden, wenn sie denn glauben. So wie Römer 4 sagt, Vers 11, das Zeichen aber der Beschneidung empfing er zum Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, welchen er hatte, als er noch nicht beschnitten war. Auf das er würde ein Vater aller, die da glauben und nicht beschnitten sind. Dass ihnen solches auch gerechnet werde zur Gerechtigkeit. Das sind wir. Wir sind unbeschnitten, wir sind aus den Heiden, aus den Nationen, aber wir glauben. Und deswegen wird uns der Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Deswegen ist Abraham unser Vater, unser geistlicher Vater. Abraham ist aber auch ein geistlicher Vater der Beschnittenen, nämlich der Juden. Wenn sie denn nicht allein beschnitten sind, sondern auch und vor allem glauben. Römer 4. Und Abraham wurde auch ein Vater der Beschneidung derer, die nicht allein beschnitten sind, sondern auch wandeln in den Fußstapfen des Glaubens, welcher war in unserem Vater Abraham, als er noch nicht beschnitten war. Unglaublich, was der Paulus hier macht. Das war Ketzerei. Das war Ketzerei. Den Juden die Beschneidung wegzunehmen, zu sagen, Abraham wäre ein Vater der Unbeschnittenen. Unglaublich. Alle, die unbeschnitten sind und glauben an die Auferstehung Jesu, während Kinder Abrahams, ach, das war Gotteslästerung. Ja, das war absolut gegen das, was die Juden damals gepredigt haben und was sie bis heute noch glauben. Ja. Und diese Stelle hier ist die einzige. Es gibt noch eine, glaube ich, im Kolosserbrief, wo Paulus das auch umkehrt. Aber er schreibt immer zuerst den Juden und dann auch den Griechen. Zuerst den Juden und dann auch den Griechen. Immer wieder, wenn es um die Verheißung geht. Aber hier dreht er es um. Denn hier kommen erst die Unbeschnittenen und dann kommen die Beschnittenen. Er sagt, das Zeichen aber der Beschneidung im Finger zum Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er hatte, als er noch nicht beschnitten war, auf dass er würde ein Vater aller, die da glauben und nicht beschnitten sind. Also geht es erst um die Unbeschnittenen. Und dann erst geht es um die Beschnittenen im nächsten Vers. Und Abraham wurde auch ein Vater der Beschneidung, derer, die nicht allein beschnitten sind, sondern auch wandeln in den Fußstapfen des Glaubens. Welcher war in unserem Vater Abraham, als er noch nicht beschnitten war? Also hier ist die einzige Stelle, bis auf den Kolosserbrief noch, wo Paulus die Unbeschnittenen zuerst nennt und dann die Beschneidung. Welcher war in unserem Vater Abraham, als er noch nicht beschnitten war? Also hier ist die einzige Stelle, bis auf den Kolosserbrief noch, wo Paulus die Unbeschnittenen zuerst nennt und dann die Beschneidung. Absolute Ketzerei. Was für ein mutiger Mann. Was hat dieser Mann gesehen im Wort Gottes, ja? Was den so mutig gemacht hat, diese Dinge hier zu beschreiben. Gott schloss den Bund mit Abraham, als er schlief. Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Abraham hatte daher keinen Einfluss auf den Bundesschluss, weil er, nachdem er den ganzen Tag vergeblich versucht hatte, mit Gott gemeinsam zwischen den Opferstücken hindurchzugehen und so den Bund mit Gott gemeinsam zu schließen, einschlief. Am Bundesschluss selbst war Abraham also überhaupt nicht beteiligt. Damit ist der Bundesschluss, den Gott mit Abraham macht, ein einseitiger Bund. Den schließt Gott mit Abraham einseitig. Ja, da hat Abraham gar keinen Anteil dran. Das Gesetz vom Sinai ist aber ein Bund auf Gegenseitigkeit. Denn Gott gibt das Gesetz und er sagt, wer das Gesetz tut, der soll leben. Und wer das Gesetz nicht tut, der soll nicht leben. Das heißt, dieser Bund ist ein Bund auf Gegenseitigkeit. Ja, da fordert Gott etwas. Das Gesetz vom Sinai ist nicht des Glaubens, sondern es muss getan werden. Es muss befolgt werden. Damit beruht der Bund vom Sinai auf Gegenseitigkeit. Denn wer das Gesetz tut, der soll leben. Unseren Anteil aber konnten und können wir noch immer nicht erfüllen, weil das Gesetz durch unser aller Fleisch geschwächt war und noch immer ist, weil uns der Sinn nicht danach steht, Gottes Wesen und Gesetz zu tun. Das ist unser Problem und unsere Not. Deshalb sandte Gott seinen Sohn und er allein hat das ganze Gesetz erfüllt, damit wir frei wären vom Fluch des Gesetzes. Ihm zu danken und ihm im Geist zu dienen. Das sagt die Bibel so, denn das Gesetz des Geistes in Christus Jesus, Römerbrief, hat uns von dem Gesetz der Sünde und des Todes frei gemacht. Denn das, was dem mosaischen Gesetz unmöglich war, das, worin es wegen des Widerstandes des Fleisches ohnmächtig war, hat Gott getan. Gott hat es vollbracht, nämlich die Sünde im Fleisch verurteilt, indem er seinen Sohn in der Gleichgestalt des Sündenfleisches und um der Sünde willen sandte. Wir tun also nicht etwas, sondern wir glauben an etwas, was Gott getan hat in Christus. Das ist genau umgekehrt. Es ist genau andersrum. Ein Glaubensbund ohne Gesetz. Abraham bekam keine Gesetze, die er halten sollte. Es gab 430 Jahre lang kein Gesetz bis zum Sinai. Erstaunlich, oder? Es galt und es gilt noch immer der Glaube allein, den Abraham hatte, und zwar als er noch unbeschnitten war. Aber wie sollte Abraham denn den Bund mit Gott halten, den Gott ihm ja gegeben hatte, einseitig? Was soll Abraham tun? Was sagt Gott? Gibt Gott ihm Gebote? Nein, er gibt ihm die Beschneidung. Die Beschneidung hatte aber keine Wirkung und keinen Wert an und für sich, sondern sie war nur ein Zeichen. Wofür denn? Für die Zugehörigkeit zum jüdischen Volk? Nein. Für den Glauben, den Abraham hatte, als er noch unbeschnitten war. Die Beschneidung war also nur ein Zeichen. Mehr nicht. Sie hatte keinen Wert an sich. Und sie stellt auch sonst nichts dar, als lediglich ein Zeichen für den Glauben, den Abraham hatte. Wenn die Juden sich aber beschneiden lassen und nicht glauben, nützt ihnen die Beschneidung nichts. Das ist Thema im Römerbrief. Abraham sollte also nichts tun. Er sollte glauben. Das tat er und Gott rechnete es ihm zur Gerechtigkeit. Oder Gott betrachtete ihn als gerecht, als Zadik, sagen die Juden. Für diese geschenkte Gerechtigkeit gab Gott als Zeichen die Beschneidung. Abraham sollte ein Zeichen an sich und an all den Seinen vollziehen, das lediglich ein Hinweis und ein Sinnbild auf das war, was ihn vor Gott gerecht machte, nämlich sein Glaube. Die Beschneidung war nur ein Zeichen, ein Hinweis auf den Glauben, den er hatte, bevor er beschnitten war. Und weil wir schon so weit im neutestamentlichen Denken sind, die Beschneidung ist ein alttestamentliches Sinnbild auf den alten Menschen, der in Christus abgetan, abgeschnitten wurde und nicht mehr gilt. Das Fleisch, unser alter Mensch, ist mit Christus mitgestorben. Und der neue Mensch, der Glaubende, der lebt vor und in Gott, wie Abraham vor Gott wandeln sollte und gerecht sein sollte. Damit bekommt die alttestamentliche Beschneidung ihren neutestamentlichen Sinn. Und erst im Neuen Testament wird verstanden, was die Beschneidung überhaupt bedeutet. Der alte Mensch, das Fleisch, ist abgetan, ist abgeschnitten. Wann denn? Auf Golgatha. Durch Christi Tod, den er uns zurechnet. Wir sind mit Christus gestorben. Unser alter Mensch ist abgeschnitten. Und der neue gilt vor Gott. Wichtig. Der Glaube ist keine Leistung. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass der Glaube heute so eine emotionalisierte Regung ist, die man irgendwie in sich hervorrufen soll. Das ist Glaube nicht. Glaube ist das genaue Gegenteil von Leistung. Denn um vor Gott gerecht zu sein, gilt nicht das Halten und Ausführen, also das Tun des Gesetzes oder sich irgendwie zu verhalten oder Glauben in sich hervorzurufen, sondern der Glaube, den Gott schenkt. Der Glaube an das, was Gott in Christus für uns getan hat. Ist das schon alles? Ja, das ist schon alles. Der Glaube ist keine Leistung. Jetzt wird es wichtig. Der Glaube entsteht ganz natürlicherweise, wenn Gottes Wort gepredigt und erklärt wird. Wenn Gottes Wort dann verstanden und als Wahrheit erkannt wird, dann glaubt man das. Warum sollen wir nicht glauben, was wahr ist? Das ist Glaube. Der Glaube folgt also dem Wort Gottes. Und der Glaube stammt aus dem Wort Gottes. Wie Paulus sagt, der Glaube kommt aus der Predigt, aber die Predigt kommt aus dem Wort Gottes. Römer 10, Vers 17. Kommen wir noch zum Gesetz. Das Gesetz ist heilig, gerecht und gut. Das Gesetz ist so, wie wir gerne sein wollten, nämlich heilig, gerecht und gut. Aber das Gesetz ist geschwächt durch unser Fleisch. Und plötzlich urteilen wir nicht mehr über das Gesetz, sondern das Gesetz urteilt über uns. Das Gesetz ist gut, aber ich bin schlecht, unter die Sünde verkauft. Wie Paulus schreibt in Römer 7, Vers 12, das Gesetz ist ja heilig und das Gebot ist heilig, recht und gut. Ich aber bin schlecht, ich bin ein Sünder. Denn wir wissen, Römer 7, Vers 14, dass das Gesetz geistlich ist, aber ich bin fleischlich. Unter die Sünde verkauft. Denn ich weiß nicht, was ich tue, oder ich erkenne nicht an, was ich tue. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. So ich aber das tue, was ich nicht will, so gebe ich ja zu, dass das Gesetz gut sei. Paulus dreht das also um. Er urteilt nicht darüber, ob das Gesetz gut oder schlecht ist, sondern er sagt, das Gesetz urteilt über mich. Ich stehe hier in der Verhandlung als der Schuldige da. Der Mensch soll erkennen, dass das Gesetz gut ist. Er soll eben im Befolgen des Gesetzes erkennen, dass er das Gesetz ständig übertritt. Und zwar unbewusst und bewusst. So schlimm steht es mit uns. Er erkennt so, Der Mensch erkennt so, wir Menschen erkennen, dass wir Sünder sind, dass wir vom Ziel abweichen. Sünde heißt ja nicht mehr als vom Ziel immer wieder abzuweichen. Das Gesetz zeigt uns den Weg, den wir gehen sollen. Wir weichen davon immer wieder ab. Und wir erkennen, dass wir vom Ziel abweichen, dass wir Sünder sind und verloren sind, weil wir Gottes Gegenwart und Nähe und Anspruch im Gesetz überhaupt nicht mehr gerecht werden können. Allein dazu ist das Gesetz da. Das Gesetz ist kein Heilsweg. Der Mensch soll geradezu am Gesetz scheitern. Dazu ist das Gesetz gegeben worden, dass wir am Gesetz scheitern. Wir müssen auch am Gesetz scheitern, denn das Gesetz ist geistlich. Wir aber sind fleischlich und unter die Sünde verkauft. So sagt Paulus. Damit stellt sich uns allen die Frage, ob wir uns ewiges Leben verdienen können. Und ob wir es vielleicht verdient hätten, in die Nähe Gottes zu kommen. Das Gesetz antwortet uns darauf, damit nämlich, dass es gerecht und richtig ist, wenn wir verloren gehen. Es wäre gerecht und richtig, wenn alle Welt verloren ginge. Denn niemand hat verdient, vor Gott zu stehen, außer einem, außer Jesus Christus. Das ist der Sinn des Gesetzes. Paulus sagt, der Stachel des Todes ist die Sünde. Die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Denn am Gesetz wird alles gemessen. Das Gesetz stürzt uns in die Hölle eigener Vergehungen. Ja, in die Hölle des eigenen Ichs. Das Gesetz ist das Gesetz der Sünde und des Todes. So wie Paulus auch schreibt in Römer 8, das Gesetz des Geistes, der da lebendig macht in Christo Jesu, hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das ist das Gesetz vom Sinai. Denn was dem Gesetz vom Sinai unmöglich war, zumal es durch das Fleisch geschwächt ward, das tat Gott. Gott tut und sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündlichen Fleisches und der Sünde halben und verdammte und verurteilte die Sünde im Fleisch, in der Schwachheit des Fleisches. Unglaublich, gigantisch. So führt das Gesetz uns hin zu Christus. Denn am Gesetz scheitern wir. Und die Frage bleibt, wie werde ich gerecht vor Gott? Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? So hat Luther gefragt. Ja, wo ist mein Heil? Wo ist meine Hilfe? In Christus. Und so erzieht uns das Gesetz, züchtigt uns, sagt Paulus, ist das Gesetz ist unser Zuchtmeister auf Christus, auf Golgatha hin. Das ist der einzige Sinn des Gesetzes. Das Gesetz ist kein Heilsweg, weil wir es nicht halten können. Das Gesetz beinhaltet Gottes Gedanken. Denn das Gesetz, so sagt ja Paulus, ist heilig. Und das Gebot ist heilig, recht und gut. Im Gesetz sind Gottes Gedanken geäußert. Gottes Wille an uns. Gottes Messlatte, die er uns auferlegt. Ja? Das Gesetz ist gut und beinhaltet Gottes Gedanken. Und deswegen muss das Gesetz auch gepredigt werden. Auch heute, auch unter Christen. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde, Umkehr, Buße, Bekehrung zu Jesus Christus hin zu Golgatha. Das Gesetz ist nicht schlecht. Das Evangelium ist besser. Das Gesetz ist nicht schlecht. Das Gesetz ist heilig, gerecht und gut. Das Gesetz ist geistlich. Es ist Gottes Wille im Gesetz geäußert. Aber wir können das nicht erfüllen. Und deswegen kam Christus. Das Gesetz gilt noch immer. Und es gilt für die ganze Welt. Paulus schreibt, wir wissen aber das, was das Gesetz sagt. Das sagt es denen, die unter dem Gesetz sind. Wer ist denn das? Auf dass aller Mund verstopft werde und alle Welt Gott schuldig sei. Das heißt, alle Welt ist unter diesem Gesetz des Sinai mit all seinen Ansprüchen, mit den 10 Geboten und mit allem, was das Gesetz sagt. Es gilt für die ganze Welt. Aber den an Christus Glaubenden ist kein Gesetz mehr gegeben. Sie sind vom Urteil des Gesetzes frei. Warum? Weil wir dem Gesetz abgestorben sind. Wir sind beschnitten. Unser alter Mensch ist abgetan. Paulus schreibt, 1. Timotheus 1, wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn es jemand richtig gebraucht und weiß solches, dass dem Gerechten kein Gesetz gegeben ist. Dass dem Gerechten kein Gesetz gegeben ist. Ja, das ist wichtig. Dem Gerechten ist kein Gesetz gegeben. Wer ist denn gerecht? Abraham. Warum? Weil er geglaubt hat. Dem Gerechten, also dem Glaubenden, ist kein Gesetz gegeben, das ihn verurteilen könnte oder verurteilen würde. Also auch uns nicht, wenn wir glauben. Denn das Urteil hat schon jemand getragen. Wir sind diesem Gesetz abgestorben, dass wir eines Neuen würden, nämlich des Auferstandenen Christi. Wir sind diesem Gesetz abgestorben, dass wir eines Neuen würden, nämlich des Auferstandenen Christi. Denn er ist in Christus gerecht gemacht. Der Glaubende ist in Christus gerecht. Was soll also das Gesetz noch an ihm tadeln? Es gibt nichts mehr zu tadeln, denn der neue Mensch in Christus ist nach Gottes Wesen und Willen in uns hineingelegt, geschenkt, einseitig von Gott, allein aus Gnade. Hier schließen sich die Linien, die in Abraham schon angefangen haben. Und die gilt es beizubehalten als Christen, die wir glauben. Die ganze übrige Welt steht unter dem Urteil des Gesetzes vom Sinai und wird durch dieses Gesetz gerichtet werden. Wo steht das? 1. Timotheus 1, Vers 8. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist und gegeben ist, den Ungerechten und Ungehorsamen, den Gottlosen und Sündern, den Unheiligen, den Ungeistlichen, den Vatermördern und den Muttermördern, den Totschlägern, den Hurern, den Knabenschändern, Thema für heute aktuell, ja, gerade in allen Medien immer wieder, den Menschendieben, auch überall in der Bibel, Trafficking, ja, den Lügnern, den Meineidigen und wenn etwas mehr der heilsamen Lehre zuwider ist, denen ist das Gesetz gegeben. Und sie sind unter diesem Gesetz und werden nach diesem Gesetz gerichtet, wegen ihrer Taten. Ja? Deswegen muss das Gesetz weiterhin gepredigt werden. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Römer 3. Was ist der Sinn des Gesetzes? Das Gesetz ist kein Heilsweg. Das Gesetz ist auch keine Handlungsanweisung für einen Christen. Dazu später nochmal mehr. Der Sinn des Gesetzes vom Sinai ist lediglich der, dem Menschen Gottes Willen zu zeigen und ihm so zu zeigen, dass er das Gesetz, obwohl er es kennt, dennoch übertritt. Und zwar unbewusst und bewusst und willentlich. Das Gesetz vom Sinai hat aufgehört und gilt weiter. Das erbarmungslos verdammende und verurteilende Urteil des Gesetzes vom Sinai hat für die an Christus glaubenden Heiden und Juden aufgehört. Warum? Weil sie an Christus glauben. Denn sie sind in Christus, der das Urteil des Gesetzes für uns getragen hat. Und was war das Urteil des Gesetzes? Der Tod. Für die nichtgläubige Welt gilt das Urteil des Gesetzes weiter. Und zwar das vom Sinai. Denn die ganze Welt wird nach diesem Gesetz am jüngsten Tag durch Jesus Christus gerichtet werden. Das Urteil des Gesetzes vom Sinai hat aber für die wiedergeborenen Christen und Juden aufgehört. Es gibt es nicht mehr. Das hat keinen Anteil mehr an uns. Denn das Gesetz gilt allein auf Erden für den irdischen Menschen, aber nicht für den himmlischen Menschen in Christus. Unser alter Mensch ist aber mit Christus mitgestorben und gilt nicht mehr vor Gott. Paulus schreibt in Römer 7, nun aber sind wir vom Gesetz los und ihm abgestorben. Wo denn? Auf Golgatha. Wir sind dem Gesetz abgestorben. Jemand, der tot ist, an den hat niemand mehr irgendwelche Ansprüche. Kein Vermieter und kein Insolvenzverwalter. Wir sind gestorben. Wir sind dem Gesetz abgestorben. Römer 7, Vers 6. Nun aber sind wir vom Gesetz abgelöst. Wir sind los und ihm abgestorben. Der alte Mensch existiert nicht mehr. Das Urteil des Gesetzes hat also kein Recht mehr an ihm, weil es ihn nicht mehr gibt. Und weil Christus für uns bezahlt hat. Wir sind vor Gott juristisch tot. Galater 2,19. Ich bin durchs Gesetz dem Gesetz gestorben. Er ist für das Gesetz juristisch tot. Galater 2,19. Ich bin aber durchs Gesetz dem Gesetz gestorben, auf das ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Unser irdischer Mensch ist juristisch in Christus auf Golgatha mitgestorben und mit Christus auferstanden. Denn wenn wir an Christus glauben und wiedergeboren sind, dann haben wir eine neue Natur. Unser Bürgerrecht und unser neuer Mensch ist aber in Christus und deswegen im Himmel. Der neue Mensch in Christus ist aber gezeugt und geboren aus Wasser und Geist, also aus Leben und Reinheit. Er ist daher aus Christi Verdienst im Bilde Gottes. Auf ihn hat das Urteil des Gesetzes vom Sinai keinen Zugriff mehr. Warum? Erstens, weil es ihn nicht erreichen kann. Denn er ist mit Christus in die himmlischen Örter versetzt und dem Gesetz und seinem Urteil entzogen. Denn das Gesetz gilt nur auf Erden. Und zweitens, kann er nicht verurteilen, den neuen Menschen, denn der neue Mensch ist im Bilde Gottes geschaffen und rein und perfekt. Das ist die Situation, die die Bibel uns zeigt, Unser Eindruck ist oft ein anderer, unser Empfinden ist oft ein anderer. Deswegen schickt Gott ja sein Wort, deswegen soll Gottes Wort ja gepredigt werden, weil er uns eine Botschaft gibt von einer Wahrheit, die wir natürlicherweise nicht empfinden und nicht spüren. Das ist das Evangelium. Wir sind in Christus dem Gesetz entzogen, weil ihm abgestorben. Wir sind mit Christus auferstanden und in die himmlischen Örter versetzt, wohin das Gesetz keine Wirkung hat und auch keinen Anspruch. Das ist die Rechtfertigung in Christus. Das ist die Hoffnung des Evangeliums. Wir leben nicht mehr in den Schattenbildern des Alten Testaments, sondern wir leben in den Wesenheiten des Neuen Testaments, im Geist und in Wahrheit. Sind wir jetzt ohne Gesetz? Nein, wir sind unter dem Gesetz des Geistes und wir leben auch nach diesem. Denn was dem Gesetz unmöglich war, zumal es durch das Fleisch geschwächt ward, das tat Gott und sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündlichen Fleisches und der Sünde halben und verurteilte die Sünde im Fleisch, auf das die Gerechtigkeit vom Gesetz erfordert, in uns erfüllt würde. Passiv, das erfüllen wir nicht. Die Gerechtigkeit, die vom Gesetz gefordert wurde, wird in uns erfüllt. Da sind wir passiv, wie Abraham. Die wir nun nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Nach dem Gesetz des Geistes. Das ist unser Wandel. Was tun wir aber, wenn wir kein Gesetz mehr haben? Wir warten auf Christi Wiederkunft. Wir sind freundlich mit den Leuten. Wir machen unsere Aufgaben im Beruf, in der Schule, in der Familie. Wir sind gewissenhaft. Eigentlich sind wir nur nette Leute. Liebevolle, freundliche Leute. Mehr wird nicht erwartet von uns. Denn die Liebe ist des Gesetzes Erfüllung. Wenn ich jemanden lieb habe, werde ich nicht neidisch auf ihn sein. Wenn ich jemanden lieb habe, werde ich ihn nicht bestehlen. Wenn ich jemanden lieb habe, werde ich nicht meines Nächsten Gut und Esel und Weib und Hab und Gut begehren. Ja? Wenn ich Gott liebe habe, werde ich seinen Namen nicht missbrauchen. Das alles, was im Gesetz steht, wird erfüllt dadurch, wenn ich liebe. Ja? Und alles, was wir, wenn wir das Gesetz erfüllen wollen, dann sollen wir lieb haben. Ja? In Christus gilt keine Beschneidung und kein Gesetz mehr, sondern der neue Mensch, der in Glaube und Liebe tätig ist, so steht im Galaterbrief. Die Liebe ist also des ganzen Gesetzes Erfüllung. Des ganzen Gesetzes Erfüllung ist die Liebe. Es gibt das kultische, das soziale und das moralische Gesetz. Seit mindestens 2000 Jahren kann das kultische Gesetz nicht mehr gehalten werden. Warum? Es gibt keinen Tempel mehr, in dem man opfern könnte. Es gibt keine Priester mehr. Es gibt auch keinen Hohenpriester mehr, der Versöhnung erwirken könnte. Es gibt keine Asche einer roten Kuh, keine Bundeslade, keine Gesetzestafeln, keinen Stab Aarons, kein Manna, kein Brustschild mehr. Dieses kultische Gesetz ist nicht mehr zu erfüllen, weil keine Opfer mehr gebracht werden können nach alttestamentlichem Ritus, wie er im Sinai-Gesetz festgeschrieben war. Das kultische Gesetz ist damit ohnehin nicht mehr zu erfüllen. In Christus ist das alles ja auch da. Er ist unser hoher Priester. Wir haben auch ein Passahlamm, sagt Paulus. Wir haben auch, ja. In ihm haben wir Vergebung und Reinigung unserer Schuld. Wir brauchen keine rote Kuh, kein rotes Kälblein mehr. Ja? Dieses rote Kälbchen war Christus. Der ist für uns auf Golgatha, hat er sein Blut vergossen. Da wurde er zum roten Kälbchen, was für uns gegeben wurde. Da wurde er verbrannt, da wurde uns Reinigung gegeben und Wasser von Golgatha her. Das ist das, was im Geist und in Wahrheit im Neuen Testament ist. Ja? Das soziale Gesetz, das erfüllen wir dadurch, dass wir unsere Nächsten lieben. Dass wir Gott lieb haben, unseren Nächsten lieben und ordentliche, freundliche Leute sind, das schon alles. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit. Das sind nicht die Früchte des Geistes, das ist die Frucht des Geistes. Diese Frucht ist unbeschreibbar. Ja, die beschreibt Paulus von 9 verschiedenen Seiten. Das ist das, wie ein Christ leben soll. Das ist alles. Wir sollen keinen Sabbat halten. Wir haben jeden Tag Sabbat in Christus. Wir brauchen nicht die Speisegebote zu folgen, ja? weil unser Gott nicht unser Bauch ist, wie Paulus sagt. Ja? Wir brauchen es nicht beschneiden zu lassen, weil unsere Ehre nicht in unserer Schande, ihrer Schande liegt, wie Paulus auch von den Juden sagt. Ihre Ehre liegt in ihrer Schande. Damit meint er die Beschneidung. Wir sind schon beschnitten. Wir sind die wahre Beschneidung in Christus, weil unser alter Mensch abgeschnitten wurde. Wir sind Kinder Abrahams. Wir stehen in diesem Bund. Das ist unglaublich, ja. Und wunderschön. Und das moralische Gesetz, das ist auch in Christus in Erfüllung gegangen und wird auch erfüllt dadurch, wenn wir lieben. Ja. Die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Also lasst uns lieb haben, lasst uns ordentliche, freundliche, sympathische, normale Leute sein. Ja. Gütige Leute. Dann erfüllen wir das Gesetz. Mehr will das Gesetz nicht. Ja? Und wir sind frei vom Urteil des Gesetzes. Wir sind frei, Christus nachzufolgen. Wenn wir so leben, tun wir viel mehr als das Gesetz zu tun. Viel mehr. Das ist viel umfassender. Ein Bruder hat mal in einer bestimmten Situation gesagt, hierfür gibt es jetzt gar keine Regel im Gesetz. Ja, das war ein Gesetzeslehrer. Ja? Der hat den Buchstaben gebraucht, um zu wissen, wie er sich verhält. Ja? Und so hat er sich auch verhalten. Aber die Liebe ist eigentlich das, was das Gesetz von uns fordert. Und so sagt ja auch einer der Pharisäer, als er zu Jesus kommt und Jesus fragt, was ist das höchste Gebot? Da sagt Jesus ihm, ja, wie ließest du? Und dann sagt er, Gott zu lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Ja? Das ist das vornehmste Gebot. Und den Menschen und den Nächsten zu lieben. Und da sagt Jesus ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Ja? Das war neutestamentlich, was der Mann sagt. Das war ein Jude, der war beschnitten. Ja? Aber der hat verstanden, worum es geht. Ja? Der hat vielleicht einen kleinen Blick ins Neue Testament getan. Das heißt, die Liebe ist des Gesetzes Erfüllung. Und alles das, was das Gesetz von uns fordert, das tut der, der liebt, der freundlich ist, der gütig ist. Das Gesetz ist heilig. Das Gesetz ist nicht schlecht. Das Gesetz ist gerecht und gut. Aber wir sind schlecht, wir sind unter die Sünde verkauft und brauchen Erlösung, die uns das Gesetz nicht bietet, die uns aber Christus bietet. Denn Gott hat im Gesetz seine Gedanken geäußert und niedergelegt. Aber wir konnten und können es nicht einhalten, sondern übertreten es immer wieder und immer wieder aufs Neue, willentlich und unbewusst. Unbewusst und willentlich, weil wir unter die Sünde verkauft sind und nicht mehr zum Bilde Gottes sind, nach unserem irdischen Menschen. Aber wenn wir glauben, ist der neue Mensch zum Bilde Gottes und frei vom Urteil des Gesetzes. Warum? Weil wir glauben an die Auferstehung, so wie Abraham geglaubt hat. Und Gott rechnet uns das, der kalkuliert uns, der sieht uns so juristisch, als ob wir das ganze Gesetz erfüllt hätten mit all seinen Geboten. Warum? Weil wir glauben an das, was er getan hat. Warum müssen wir denn glauben an das, was er getan hat? Weil vor Gott nur das gilt, was er tut und nicht, was der fleischliche, irdische, vergängliche, verwesliche Mensch meint, tun zu können in unglaublicher Selbstüberschätzung. Wir glauben lediglich, dass das wahr ist, was Gott in Christus getan hat. Und das rechnet Gott zur Gerechtigkeit. Und damit sind wir Kinder Abrahams. Das waren jetzt viele Punkte auf einmal. Vielleicht muss man das auch zweimal hören. Ja? Aber diese Abrahams, diese Glaubenslinie, die ist so wichtig. Das Gesetz ist nur nebeneingekommen. Die Beschneidung war nur ein Zeichen für etwas ganz anderes. Die Beschneidung hatte gar keinen Wert an sich. Ein Jude, der nicht an den Messias glaubt, der gestorben und auferstanden ist, der ist überhaupt kein Jude. Das ist gar kein Jude. Die wirklichen Juden oder die wirkliche Beschneidung, das sind wir. Das sind die Christen, das sind die, die an Jesus Christus glauben. Ja? Wir sind die Beschneidung. Wir sind die wahre Beschneidung. Warum? Weil unser alter Mensch abgetan ist. Dafür ist die Beschneidung im Alten Testament schon ein Bild, ein Vorbild, wie viele, viele andere Vorbilder im Alten Testament sind. Aber wir leben nicht mehr in den alttestamentlichen Schattenbildern, sondern wir leben in der neutestamentlichen Wahrheit und in Wesenheit, die uns in Christus durch Gottes Geist geoffenbart worden ist. Das ist wahrer Glaube. Und dieser Glaube, den bringen wir nicht aus uns selber hervor als eine Gefühlsregung, die wir irgendwie meinen zu haben, sondern dieser Glaube folgt dem gepredigten und erklärten Wort Gottes und sagt, ja, das ist gut, ja, das stimmt, ja, das ist wahr. Dann glaubt man, dann faltet man seine Hände und sagt, Herr Jesus, da möchte ich auch zugehören. Das ist wahr, ich möchte das haben. Mitten in einer Welt voller Lüge, wie wir die heute sehen, ja, die immer irrsinniger wird. Das Wort ist wahr und das bleibt. Und dieses Wort gilt für alle Welt, ob sie das will oder nicht, ob sie das ablehnt oder nicht, es gilt trotzdem. Und diese Wahrheit haben wir in Jesus Christus gefunden und die ist uns zugerechnet worden, diese Wahrheit und diese Gerechtigkeit. Passiv, da haben wir gar keinen Anteil dran gehabt, das ist uns einfach geschenkt. Das ist die freie Gnade, die ist frei, unverdient und nah in Jesus Christus. Ich schließe. Ich wünsche euch Gottes Segen, alles Gute. Und freue mich, wenn ihr bald wieder einschaltet. Wir machen dann wieder Fortsetzung mit dem ein oder anderen Thema. Bis dann, Gottes Segen.